SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich in der Stuttgarter Stadtbibliothek zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Mai. Seit nunmehr fast 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR Bestenliste. Und aus der Jury sind heute Abend zu Gast Maike Fessmann, Literaturkritikerin unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, Julia Schröder, Literaturkritikerin unter anderem für den Deutschlandfunk und Christoph Schröder, dessen Rezensionen im Berliner Tagesspiegel zu lesen sind und auf Zeit Online. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, werden Isabel de Mee und Johannes Wördemann vorlesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Mai. Es ist ein, ich würde sagen, sehr ungewöhnliches Buch, und zwar die einzige Erzählung der US-amerikanischen Nobelpreisträgerin Louise Glück, die vor allem für ihre Lyrik bekannt ist. Marigold und Rose heißt das Buch in deutscher Übersetzung von Eva Bonnet, Frau Schröder. Im Titel des schmalen Bandes stehen die Namen der beiden Zwillingsmädchen, deren erstes Lebensjahr erzählt wird. Was erfahren wir denn über die zwei und warum weiß Marigold schon im Babyalter, dass sie ein Buch über sich und ihre Schwester schreiben will?
Warum sie das weiß, das muss jeder Leser sich am Ende selber ausdenken. Aber das Buch geht damit los, dass Rose Marigold beobachtet, die immerzu in einem Buch liest und sich nicht mit ihr beschäftigt. Und Marigold denkt eben darüber nach, dass sie selber schreiben will. Und dann irgendwann erfährt man, sie kann noch gar nicht lesen, denn sie ist ja noch ein Baby. Das macht aber nichts. Diese beiden Zwillingsmädchen, die scheinen sehr unterschiedlich zu sein. Marigold ist eben die zurückhaltendere, die Nachdenkliche, die tatsächlich immer wieder darauf zurückkommt, dass sie irgendwann ein Buch schreiben wird. Und Rose ist die Gefällige, die Beliebte. Rose ist das Mutterkind und Marigold eher das Vaterkind. Aus der sehr spielerisch angegangenen Sicht dieser beiden Babys wird eigentlich so eine Welt evoziert, von der diese Kinder noch gar nicht wissen können. Also die Familienverhältnisse, die Arbeit der Eltern oder die Beziehung der Eltern zur Außenwelt, all diese Dinge. Tatsächlich wissen Babys das ja höchstwahrscheinlich nicht. Ich meine, keiner von uns kann sich so richtig daran erinnern, aber man darf vermuten, dass der Horizont eigentlich nicht so groß ist. Aber in diesen sehr kurzen Abschnitten, die auch sehr rhythmisiert sind, man merkt schon, dass Louise Glück eben Lyrikerin ist, da rückt das so in den Blickfeld des Kinderhochstuhls oder des Laufstellchens.
Ich würde sagen, um ein Gefühl für die Prosa zu bekommen, hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus Marigold und Rose, den Johannes Wördemann vorträgt.
Marigold träumte einen Traum. In dem Traum war sie ein Einzelkind und Rose war verschwunden. Vielleicht hatte sie beschlossen, nicht auf die Welt zu kommen. Die schöne, liebenswerte Rose. Denn wenn sie auf die Welt gekommen wäre, hätte sie bestimmt jemandem gehört, vermutlich Mutter und Vater. Sie war ein Baby, das alle Leute für sich beanspruchen und dann schnell mit nach Hause nehmen würden, bevor die anderen Eltern auch nur einen Blick darauf werfen konnten. So ein Baby war Marigold nicht. Marigold war schwierig. Tja, das ganze Leben ist schwierig, dachte sie. Das schwierige Leben. Endlich findet man heraus, wie man die Treppe hochkommt. Unvorstellbar hoch, diese Stufen. Jede einzelne reichte Marigold bis an die Taille. Sie stützte beide Arme auf und zog sich mühsam in die Höhe auf Händen und Knien. Anschließend musste sie sich aufrichten und den Vorgang wiederholen. »Ich hab's gelernt«, dachte Marigold, »und dann bin ich runtergefallen. Rose hat von oben auf mich herabgeschaut. Aber das kam in Marigolds Traum nicht vor. In ihrem Traum gab es Sonnenlicht und ein Erfolgsgefühl, wie sie es im Wachzustand nie hatte.« Warum konnte sie es im Traum trotzdem spüren? Außerdem konnte sie sprechen. Daran erinnerte sie sich. Auf einmal breiteten sich in dem Traum, der friedlich hätte weitergehen sollen, Angst und Unglück aus. Vermutlich hatte sie Rose etwas angetan, sodass Rose nicht mehr war. Und tatsächlich, sie hatte Rose geschlagen. Einmal hatte sie ihr fast einen Finger ins Auge gesteckt. Rose schlug Marigold oft und steckte ihre Finger, wohin sie nur konnte. Aber dass Rose solche Träume hatte, war undenkbar. Wann immer Marigold hinsah, schlief Rose tief und fest in ihrem Bettchen. Oft lächelte sie dabei. Vielleicht, dachte Marigold, habe ich jüdische Schuldgefühle geerbt. Wahrscheinlich von Vater. Vater besaß die vollständige Palette jüdischer Schuldgefühle. Dabei war er nur zur Hälfte jüdisch. Wenigstens sagte er das.
Johannes Werdemann las aus Marigold und Rose von Literaturnobelpreisträgerin Louise Glick in deutscher Übersetzung von Eva Bonnet im Luchterhand Verlag. Erschienen Platz 5 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Maike Fessmann, wir haben es gerade gehört, es ist von Schuldgefühlen und von der Liebe die Rede, vom Träumen und vom Sprechen, das Marigold am liebsten überspringen möchte, um gleich mit dem Schreiben zu beginnen. Vielleicht ist diese Frage auch etwas banal, aber worum geht es in dieser märchenhaften Prosa? Um eine Art Familienaufstellung?
Auch wenn diese vorgetragene Passage jetzt eigentlich vor allem von Geschwisterkonkurrenz gesprochen hatte, fand ich eigentlich bei der Lektüre dieses Buch unglaublich heiter. Ja. Und heiter auf eine Weise, weil es auch so frech ist in der Erzählperspektive. Louise Glick ist ja Lyrikerin und auch als Lyrikerin für den Nobelpreis ausgezeichnet worden und hat aber immer wieder sehr, sehr heftige Schreibkrisen gehabt und hat nach dem Nobelpreis offenbar dieses Büchlein im Juli 21 einfach so runtergeschrieben. Ja. Und was mir daran so gefällt, ist diese Mischung aus Konkretion. Also man sieht diese zwei Mädchen vor sich, diese Speckärmchen und der Duft. All das, was an kleinen Babys faszinierend ist, taucht auf in diesem Buch und die beschreiben sich dann so gegenseitig, ja. Und auf der anderen Seite ist es ein wirklich auch abstraktes Buch. Es ist ein philosophisches Buch. Es ist eben ein Buch über zwei Mädchen, die ein Eigezwillige sind, also eigentlich eins sind ursprünglich und die doch so verschieden sind. Und die Tatsache, dass sowohl Charakter als auch Bedeutung in Auseinandersetzung, in der Differenz entstehen. Das beschreibt sie hier unglaublich schön, wie diese beiden Mädchen sich zu unterscheiden versuchen und auch von anderen unterschieden werden. Und in gewisser Weise ist es schon so eine Art Quintessenz des Werks von Louise Glick, dass sie nochmal ein Motiv, das in ihrem ganzen Werk eine Rolle gespielt hat, nämlich das Zwiegespräch und auch die Intimität, das war immer sehr wichtig bei Lyrik, dass es eigentlich ein intimer Ton ist, der sie interessiert, dass sie das hier so wunderbar in eine Geschichte verpackt, die sich ganz sinnlich liest und die gleichzeitig ein philosophischer Dialog ist.
Also ein Text, der sich sinnlich liest, Christoph Schröder, und gleichzeitig aber auch so etwas wie eine philosophisch-literarische Quintessenz ist. Hat Sie der Text auch literarisch überzeugt?
Also man muss ja zunächst einmal sagen, das haben wir noch nicht gesagt, dieser Text hat gerade einmal knapp 60 Seiten. Also in der Zeit, in der wir hier darüber reden, hat man es zu Hause auch gelesen. Das heißt, es ist natürlich eine verdichtete Sprache, aber ich würde doch auch aufgrund der Beschreibung dessen, was wir jetzt gerade gehört haben, worum sich das Buch dreht, ist doch auch als eine kleine, sehr schön gemachte Fingerübung bezeichnet, aber auch nicht so viel wahnsinnig mehr, obwohl sehr viele Themen angespielt werden. Was für mich wichtig war in diesem Buch und was ich interessant fand, weil das, glaube ich, auch mit der Lyrikerin Louise Glick sehr viel zu tun hat, ist diese Reflexion darauf, wann fängt das Denken an, wann fängt das Sprechen an und gibt es sozusagen auch ein vorsprachliches Denken, eine Ausdrucksform, und ist nicht vielleicht sogar auch der Augenblick, in dem man etwas lernt und in dem man auch das Sprechen lernt und die Wörter lernt, vielleicht nicht auch ein Augenblick des Verlusts sogar, ja, weil das Buch, das kann man ja verraten, das ist ja kein Krimi, also das Buch endet am ersten Geburtstag der Zwillinge und da ist eigentlich fast der erste Verlust von Unschuld schon eingetreten und dieses Jahr ist eigentlich ein Jahr der Unschuld, in dem man unschuldig spricht und denkt, zumindest Marigold, und auch Rose etwas Unschuldiges hat, etwas Reines, glaube ich. Also sozusagen das reine Denken, die reine Sprache, entblößt von den Wörtern. Und ich glaube, darum geht es so ein bisschen in dem Buch. Und das finde ich als Spiel natürlich sehr interessant, weil das ja die große Frage ist, die sich Literatur, glaube ich, immer stellt. Wie gesagt, ich würde dieses Buch aber jetzt nicht deshalb, weil es die einzige Prosa-Erzählung, der einzige Prosatext einer Literatur-Nobelpreisträgerin jetzt nicht auch gleich zu großer Literatur erklären wollen.
Also ich finde schon, dass es große Literatur ist, auch eben in diesem Charakter von Zusammenfassung des Werks. Es ist den Zwillingsenkeltöchtern Emmy und Lissy gewidmet, also es gibt die reale Vorlage. Und gleichzeitig finde ich auch vieles wieder, was sie zum Beispiel über Geschwisterverhältnisse geschrieben hat mit ihrer Schwester. Sie hatte eine Schwester, die 2,5 Jahre jünger war, die kurz davor an Krebs gestorben ist, wo sie auch in dem Gedichtband versucht hat, diese tote Schwester wieder praktisch ins Leben zu holen, indem sie Situationen wieder auferstehen lässt. Und die Art, finde ich, wie sie da als Großmutter über Enkeltöchter schreibt, ja, daraus einen philosophischen Diskurs über Bewusstsein entwickelt und einen philosophischen Diskurs über Zweiheit, über Paare, was ihr enorm wichtig war. Also auch wenn sie eingeladen war zum Essen, hat sie immer gesagt, sie ist eigentlich am liebsten mit jemand zu zweit. Das finde ich schon etwas, was man eben in dem Gedicht auch in dieser konzentrierten Form als Hallraum benutzen würde. Und so ist es in dieser Prosa eben auch. Und die Tatsache, dass man es in einer Stunde gelesen hat, finde ich eigentlich jetzt kein Einwand gegen ein Buch.
Es ist ja auch, also man muss jetzt nicht sagen, das ist sozusagen das Hauptwerk von Louise Glück. Das ist es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht. Aber ich finde schon, dass es sehr literarisch ist und nicht nur, weil eben da so viel zusammenkommt, was dieses Werk auszeichnet, sondern es ist eben auch ein Buch darüber, wie man zum Schreiben kommt, also wie man Schriftstellerin wird und was Schreiben mit Verlust zu tun hat. Es ist eben dieses, alles wird verschwinden, aber ich lerne immer mehr Wörter. Das heißt, das Schreiben, das kommt auch mit einem Preis oder das ist die andere Seite von den Verlusten, die man im Leben erleidet. Also es geht ja auch hier doch nur auch um Tod. Also das mit den jüdischen Schuldgefühlen haben wir schon gehört. Das ist vielleicht eher eine kleine Pointe. Zunächst mal in dem Zusammenhang, es wird auch nie wieder aufgegriffen, aber irgendwann stirbt die Großmutter, die ist dann einfach nicht mehr da. Die Mutter sagt, die ist im Himmel. Die Kinder denken sich dann eigentlich, mit diesen Großmüttern hat man nur Ärger, die sind eigentlich nie da. Also ich finde auch diese Schwebe ganz toll zwischen dem Intimen, dem zum Teil auch sehr Zärtlichen eigentlich, ja, mir fällt dafür jetzt kein besseres Wort ein, also diese sinnliche Evokation dessen, was so ein kleines Kind ist und dem sehr Komischen. Ich musste oft wirklich schmunzeln und lächeln, als ich das gelesen habe, weil dann wieder so eine kleine unerwartete Wendung kam, die aber nichts Albernes hat, sondern wo man dann so denkt, ja, aber so ist es.
Mal abgesehen von dem Zwillingspaar, haben wir auch eine ganz interessante Elternkonstellation. Was erfahren wir von Mama und Papa in diesem Zusammenhang? Was wird darüber erzählt?
Ja, jede Menge. Also zum Beispiel, dass die Mutter irgendwann beschließt, sie will jetzt wieder arbeiten gehen. Dann verabschiedet sie sich von den Kindern, dann haben die also die nächste Verlusterfahrung. So. Es wird so registriert, ja. Dann überlegt sie sich, sie will doch lieber nicht arbeiten gehen, sie will lieber bei den Kindern sein. Der Vater möchte gern ein Haus kaufen. Die Mutter tut so, als würde sie das unterstützen, aber dann hört sie damit auf, weil sie ist eben jemand, der spezialisiert ist, darauf mit Dingen aufzuhören. Das hat sie von ihrer eigenen Mutter. Man hat ja wahrscheinlich so ein unbewusstes Gerüst von der eigenen Familie. Und das wird hier immer so schlaglichtartig beleuchtet, was es da so an Konstellationen geben kann, an Reibereien, auch an Konflikten oder an Dingen, die einfach nicht zueinander passen.
Und wenn Sie sagen schlaglichtartig, geht dieser Text dann auch in die Tiefe mit in diesen Themen? Also was die arbeitende Mutter angeht oder so, oder bleibt es eher an der Oberfläche? Was würden Sie sagen?
Das bleibt an der Oberfläche. Tiefe ist, glaube ich, nicht die richtige Vokabel dafür. Sie schafft immer wieder Bilder. Also zum Beispiel dieser Laufstall, die zwei Mädchen sitzen im Laufstall und sie erzählen praktisch alles, was außen rum ist, ist Zeit und Tod und Vergänglichkeit. Aber hier in diesem Laufstall ist die Welt in Ordnung. Ein anderes Mal sitzen sie mit der Mutter auf einer blauen Decke. Beide Töchter haben den Kopf im Schoß der Mutter. Und es wird auch als so eine Art Glück beschrieben, Zufriedenheit. Und ich finde schon, dass diese Erzählperspektive, auch wenn das so klein gemacht ist, unglaublich wichtig ist. So wie Julia Schröder auch schon gesagt hat, beim Anblick eines sehr kleinen Kindes, eines Säuglings, beziehungsweise gerade dieses erste Lebensjahr, wenn sich ein Kind langsam die Welt erobert und man bei zuschauen kann, wie Bewusstsein entsteht. Ja. Das auf eine Weise zu schreiben, dass sie einfach drüber hinweggeht, dass die Erzählerin das weder registrieren kann, noch sagen kann, noch schreiben kann, das ist, glaube ich, der Witz an diesem Text. Dass sie das wagt, das so zu machen, also auf eine Weise unbekümmert, völlig unbekümmert diese Erzählhaltung einzunehmen.
Ich werde jedenfalls, immer wenn ich jetzt Babys sehe, künftig daran denken, dass möglicherweise noch viel mehr in den Köpfen von den Kleinen stattfindet.
Genau.
Ob sie sich da schon ausdenken, dass sie Bücher schreiben. Marigold und Rose von Louis Glick in deutscher Übersetzung von Eva Bonnet erschienen bei Luchterhand, steht auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Buch, das auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Mai steht und garantiert den Preis für den originellsten Titel des Jahres bekommt. Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht, heißt der Debütroman der österreichischen Autorin Julia Joost, der im Surkamp Verlag erschienen ist. Der Titel zeigt, wo die Geschichte spielt, nämlich in Kärnten, ganz in der Nähe zur slowenischen Grenze. Christoph Schröder, schildern Sie doch bitte einmal die erzählerische Ausgangslage der Geschichte.
Ja, wir befinden uns im Jahr 1994 in einem Dorf am Fuß der Karawanken, Sie haben es gesagt, in Kärnten. Und wir lernen die Ich-Erzählerin kennen. Jedenfalls können wir davon ausgehen, dass es eine Erzählerin ist. Die ist 11 Jahre alt und wird nur mit dem Buchstaben J abgekürzt. Sie sitzt unter einem LKW, weil sie mit ihrer Freundin Luca Verstecken spielt. Dieser LKW gehört zu einer Umzugsfirma. Es ist nämlich der Tag, an dem die Familie der Ich-Erzählerin aus diesem Dorf vom Hof wegziehen wird in eine andere Gegend, in eine bessere Wohnung. Das ist also ein sozialer Aufstieg, den die Mutter sich schon sehr lange gewünscht hat. Und während diese Ich-Erzählerin unter diesem LKW sitzt, zieht quasi nochmal das ganze Dorf an ihr vorbei, so in Kniehöhe, um sich zu verabschieden. Und das ist der Anlass, die Geschichte dieses Dorfes in Erinnerungen und die Beziehungen der Menschen untereinander noch einmal aufzurollen.
Womit wir auch bei der Lesestelle wären. Isabel de Mee trägt uns jetzt vor aus Julia Joosts »Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht«. Bitte sehr.
Es ist der Sommer 1994 und meine Familie zieht von Gratschbach nach Klosterberg, um alles hinter sich zu lassen, was nicht in das neu zu entwerfende Selbstbild passt. Ich will nicht. Die Möbel im Umzugslastwagen starren einander an, leichenblass, stelle ich mir vor. So gestapelt, ihrer Nützlichkeit beraubt, warten sie im Anhänger über mir auf ihr neues Zuhause. Und mir ist, als könnte ich sie durch den Anhängerboden hindurch atmen hören. In Klosterberg werden die Gegenstände nicht mehr kleine, von Mauern begrenzte Räume definieren. Der Herd, die Küche und die Kredenz das Esszimmer. In Klosterberg werden die Möbel in einem gefühlt firmamentlosen Raum frei stehen und das durch die Glasdecke fallende Sonnenlicht wird ihnen schmeicheln. Die Fotos der Ahnentafel verschwinden in der Garage. Stattdessen wird ein großer Spiegel über dem kleinen Marmortisch angebracht. Alle Farben werden aus den Sesseln und Vorhängen verbannt und durch dezente Malventöne auf Samt- oder Seidenstoffen ersetzt oder durch zurückhaltendes Beige und Granit. Und auch die Kleider der Mutter werden nach und nach verändert. Die Schürzen der Trachten bekommen gedeckte Farben oder werden schwarz. Unauffällig will man in Klosterberg sein, mit Diskretion den eigenen Stil unterstreichen. Im Klosterberger Elternbadezimmer werden die Fliesen in Pastell gehalten sein. Die grünen Fliesen des Gratschbacher Badezimmers, in dem ich mich mit Vaters Kamm rasierte, bleiben kahl zurück. Nur das neue Kinderbadezimmer darf bunt sein. Das tabakfarbene Sky des Sessels kommt neben das geölte Tischchen mit den verkrummten Beinen, sodass warme und kalte Elemente sich gegenseitig zum Tanz auffordern, wird die selbsternannte Dorfinnenarchitektin zu meiner Mutter sagen, während sie zwanghaft die verdorrten Blätter von Mutters Terrassenpflanzen zupfen wird. Und dass die warmen Farben die kalten brauchen und umgekehrt, damit sie überhaupt als solche zur Geltung kommen. Meine Mutter wird der Dorfinnenarchitektin vorgaukeln, dass sie das alles längst weiß und sie deswegen nur bestätigen könne, was diese sage. 3 Minuten nach ihrer Abreise wird die Mutter schon am Weg nach Feldkirchen sein, um im Textilgeschäft neue Stoffe zu besorgen. Alles wird sie jetzt neu beziehen wollen, einschließlich uns Kindern. So wird der Stress meiner Mutter sie auch noch nach dem Umzug zeichnen. Kritzi kratzi.
Isabelle de Mee las aus Julia Joos, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht. Der Roman ist im Surkamp Verlag erschienen und steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Ja, wir haben es gehört. Julia Schröder, die 11-jährige Erzählerin, liegt unter einem Lastwagen und erklärt sich und die Welt. Schaut so an, was da in dem Dorf alles noch so los ist. Mit einer, sagen wir mal, ungewöhnlichen Perspektive ist ja auch das literarische Versprechen verbunden, etwas Neues über die Welt zu erfahren, die da erzählt wird. Gelingt das der Autorin?
Ja und nein, würde ich sagen. Also das Genre dieses Buchs, das wird einem relativ schnell deutlich, wenn man anfängt zu lesen. Das ist das, wofür sich so der Ausdruck negativer Heimatroman oder Anti-Heimatroman eingebürgert hat. Das ist in der österreichischen Literatur beliebt und verbreitet. Josef Winkler hat solche Sachen geschrieben. Diejenige, die das wahrscheinlich am grausamsten gemacht hat, ist Elfriede Jelinek. Bei Julia Joost wird das wieder aufgegriffen, also diese Haltung der Distanz zum eigenen Herkommen, dem man aber eben nicht entkommen kann, aber man muss eben immer dagegen halten. Und man könnte jetzt meinen, das ist vielleicht ein bisschen abgegriffen, das fand ich aber in diesem Buch überhaupt nicht so, eben weil die Erzählstimme so ungewöhnlich ist. Also es ist eben aus der Perspektive dieses Mädchens, dieses, naja, man kann sagen, schon halbwüchsigen Mädchens, also das ist jetzt kein kleines Kind mehr. Und dieses Mädchen ist noch dazu eine Person, die da nicht so gut reinpasst in diese ganze dörflich-ländliche Kärntner-Hinterwelt. Einfach weil sie, ja, man kann es glaube ich schon sagen, die entdeckt ihre Queerness, ja, ohne dass sie das so sagt. Aber sie ist eben in ihre Freundin wirklich verliebt. Also entspricht nicht diesen Rollenbildern. Also sie mag keine Kleider anziehen, sie mag Fußball spielen. Und naja, man kann sich vorstellen, dass sie damit auch ganz schön oft vor die Wand läuft. Und aus dieser Perspektive ist natürlich der Blick auf die Erwachsenen, die das da alles so
rustikal,
haderosche Cartoon-Figuren so ihr Leben vollziehen, auch dauernd irgendwelche Affären miteinander haben und sowieso auch eigentümlichste politische Einstellungen. Also ich meine, es ist auch ein Buch, in dem der Aufstieg der FPÖ eine große Rolle spielt. Aber dadurch, dass dieses Mädchen das schildert, ist das eben alles nicht so erwartbar. Das hat mir daran wirklich gut gefallen. Aber es gibt noch eine Menge andere Dinge, die mir an dem Buch gut gefallen haben. Da kommen wir vielleicht noch drauf.
Sie haben ja gerade eben auch noch einen weiteren Stichpunkt geliefert. Und zwar, Sie haben gesagt, es ist ja nicht nur ein Anti-Heimat-Roman, sondern möglicherweise auch ein Coming-of-Age-Text. Darüber werden wir vielleicht gleich sprechen. Aber vielleicht schauen wir uns etwas intensiver die Sprache an, wenn wir uns schon die ersten Seiten vornehmen, gibt es da ja eine Vielzahl von ungewöhnlichen Adjektiven und Stabreimen. Da ist zum Beispiel von einem Kontrapunkt des klunzenden Klagens die Rede. Das ist mir sozusagen direkt in die Augen gesprungen. Frau Fessmann, wie würden Sie denn die Sprache der 1982 in Kärnten geborenen Autorin beschreiben? Und spricht da überhaupt ein Kind?
Also ich fand auch, wie Julia Schröder, auf jeden Fall diesen Ton auffallend. Also einfach eine originelle Erzählstimme und nicht nur, dass sie dann Dialekt reinbringt, Kärntner Dialekt oder Slowenisch, sondern dass sie eine originelle Art hat eigentlich. Also wenn sie am Anfang die Karawanken beschreibt, diesen Gebirgszug zwischen Kärnten und Slowenien, das geht sogar über in die eigene Körperlichkeit. Es wird dann ihr Foto beschrieben und ihr fehlt eine Zahnlücke. Und dann werden diese Bilder ineinander übergeblendet. Also das macht sie schon sehr toll. Und ich würde sagen, es ist nicht eine echte Kinderperspektive. Es ist eher eine Retrospektive einer erwachsenen Person, die zurückdenkt, wie sie als Kind war. Und diese Idee, sie unter den LKW zu sitzen, ist insofern, finde ich, sehr gut, weil es ist ein LKW, ist zwar ein mobiles Fahrzeug, aber sie hat praktisch so einen Ankerpunkt in dieser Welt, die immer drumherum kreist und Episoden erzählt. Also zum Beispiel eine ganz wichtige Geschichte, die immer wieder auftaucht, ist, dass ein Junge, Franzi hieß der, beim Spielen, die haben mit einem alten Nazi-Messer, mit einem SS-Messer rumgespielt und das dem Großvater, glaube ich, gehörte. Und das fiel in den Brunnen und dann musste das wieder rausgeholt werden. Und die Kinder haben diesen nicht sehr beliebten Neuankömmling abgeseilt, festgebunden an den Füßen und nach unten im Brunnen gesteckt. Und das ging natürlich nicht gut. Also sie hatten dann das Seil in der Hand und der Junge steckte im Brunnen. Die Feuerwehr kam und zogen den Jungen wieder raus und der war bedauerlicherweise tot und hatte erstaunlicherweise auch noch das Messer im Leib. Das ist so eine Erzählung, die praktisch die ganze Zeit immer wieder aufgenommen wird, dieses Schicksals, dieses Franzi. Und ein anderer Teil ist die, ja, man könnte sagen, Kaufsucht der Mutter, spielt ja Mitte der 90er Jahre. Also in der Zeit, in dem praktisch der Kapitalismus ganz fröhlich von allen Seiten gefeiert wurde und für die Bevölkerung dort sich mit dem Osten ein neuer Absatzmarkt eingerichtet hat. Und der Vater hat LKWs gekauft und verkauft, 50 LKWs, kam zu Reichtum und die Mutter musste diesen Reichtum irgendwie ausgeben und sich das Leben schön machen. Und die müssen eigentlich letzten Endes umziehen, weil das Haus zu klein geworden ist und dieser ganze Plunder, den die Mutter angesammelt hat, auf den teuren Mercedes des Vaters draufgeknallt ist. Und dann hieß es, also, so geht's nicht weiter, wir brauchen ein größeres Haus. Und das ist schon irgendwie eine verrückte Fantasie, diesen Materialismus so zu beschreiben, aus so einer sowohl symbolisch wichtigen Position unter diesem LKW als auch aus so einer gedeckten Perspektive. Und die Liebe zu der Freundin, zu der Luca, spielt eine Rolle, aber die Freiheit, die sie sich nehmen kann, weil sie diesen einen Anker hat, dass die da eben da unten sitzt und praktisch von den Erwachsenen immer nur die Waden sieht, ist schon sehr gut gemacht.
Die Bestenliste-Kollegin Iris Radisch hat, glaube ich, gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, in ihrer Besprechung des Romans, dass wir hier auch ein Porträt der Boomer-Generation lesen über genau die Mutter, die im ständigen Kaufrausch ist. Von Elfriede Jelinek, die gerade eben auch schon erwähnt worden ist, gibt es einen kleinen Blurb hinten drauf, würde ich gerne zitieren. Und zwar lobt sie die heitere Bösartigkeit des Buchs und die gibt es ja wirklich, die zur, und das ist jetzt doch sehr komisch, zur Verbesserung der Welt oder ins nächste Wirtshaus führe. Wohin führt denn der Karawankenroman Ihrer Meinung nach, Herr Schröder?
Also ich würde gerne ganz kurz erst mal was dazu sagen zu diesem Begriff Anti-Heimat-Roman. Das ist nämlich sehr, sehr komisch, weil ich zwei Interviews mit Julia Jost gehört habe, in denen sie sich beiden vehement gegen diesen Begriff wehrt, mit dem Hinweis, sie möge die Landschaften, die Leute ja dann doch eigentlich ganz gerne, was ich vollkommen absurd finde. Also da sieht man manchmal, dass es besser wäre, wenn Autoren nicht über ihre eigenen Bücher sprechen, weil es ist dezidiert ein Anti-Heimat-Roman und sie kann die Leute dort mögen. Also in der Heimat will, glaube ich, niemand leben, die sie da beschreibt, zwischen Wirtshaus, Karawanken. Und sie fragten vorhin nach Coming of Age und das finde ich ganz interessant, weil das, glaube ich, diese Coming of Age-Geschichte, die es möglicherweise ist, mit dem politischen Gehalt dieses Buchs zu tun hat. Also man darf nicht vergessen, die Erzählerin, die ich erzähle, ist 1982, 1983 geboren. 1986 ist Kurt Waldheim Bundespräsident geworden. 1988 begann der kometenhafte Aufstieg von Jörg Haider. Hier im Roman sind Beschreibungen von diesen Treffen, Soldatentreffen auf dem Ulrichsberg, Veteranentreffen mit SS-Angehörigen, an denen auch der Bruder der Ich-Erzählerin teilnimmt. Das heißt, die Entwicklung dieser Ich-Erzählerin hängt auch damit zusammen, dass sie das, was sie sieht, auch immer stärker, und das sieht man im zweiten Teil des Romans, auch politisch einordnen kann. Nochmal ganz klar, das ist nicht die Perspektive und die Bewusstseinsqualität einer Elfjährigen, die hier herrscht. Das ist völlig klar. Das gegen den Roman zu verwenden, halte ich für etwas formalistisch, muss ich sagen, weil es halt auch kein in dem Sinne realistischer Roman ist. Was mir an diesem Buch ungeheuer gut gefällt, ist tatsächlich die Sprache, oder ich will fast sagen, dieser sehr kunstvoll hergestellte Sound, diese Mischung aus dialektalen Verschnitten, das schafft Atmosphäre. Und ich glaube, darum geht es. Ich glaube, es geht darum, eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen und die darzustellen, in der all diese Wirtshausgespräche, all diese politischen, es gibt eine grauenhafte Großmutter, die tatsächlich dann immer noch erzählt, wie stolz sie darauf ist, dass in Kärnten 1938 98,98% für den Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich gestimmt haben und so weiter. Und all das wird so vermengt miteinander, aber es ist kein Durcheinander, sondern es ist eine Vielzahl an Geschichten. Und es gibt ja tatsächlich auch eine Jörg-Haider-Figur in diesem Buch. Erst ist er Feuerwehrhauptmann, Gernot Pfandl heißt er, dann wird er Bürgermeister und dann gründet er eine Initiative Österreich nach vorn, der sich mehr als 500.000 Leute anschließen. Also der wird zu einer nationalistischen Politiker-Ikone und der Bruder der Ich-Erzählerin wird sein Chauffeur. Also all das steckt da drin, also ein Aufstieg, eine politische Erzählung und gleichzeitig aber auch diese persönliche Entwicklungsgeschichte. Und wie gesagt, das ist alles sehr, sehr viel. Es ist, das gebe ich zu, in einem Tonfall geschrieben, der oft hart an der Grenze zum Überbordenden und auch zum vielleicht Überlasteten steckt. Aber insgesamt finde ich, das ist ein Debütroman. Also ich würde fast sagen, das ist sowas wie der Anti-Heimat-Roman 2.0.
Ich kann Christoph Schröder da absolut zustimmen. Das hat eben auch so eine, weil es eben nicht mehr die Generation der Kinder ist, der Kriegsteilnehmer, derjenigen, die eben irgendwie Hitler super fanden und für den Anschluss gestimmt haben, sondern es sind die Enkel, und zwar die sehr jungen Enkel, um die es da geht. Und es ist nicht von dieser existenziellen Dringlichkeit, mit der das in Vorläufern so vorgetragen worden ist, sondern die Erzählerin, die kann da fünfe gerade sein lassen. Also die muss diese Kämpfe gar nicht kämpfen, sondern sie weicht eigentlich aus. Und das drückt sich auch in der Sprache aus. Sie kann verspielt sein, sie kann da salopp sein. Und man merkt einfach, das, was da 50 Jahre vorher passiert ist, das beschädigt zwar das Leben dieser jungen Menschen, aber sie merken es gar nicht so. Also es ist nicht so, als müssten die jetzt da den Aufstand wagen oder so. Das machen die nicht.
Ich will noch ganz gerne über einen Punkt sprechen, und zwar die Kritikerin der Süddeutschen Zeitung schrieb, dass sie so nach ab der Hälfte des Buchs den Überblick über das kuriose Personal verloren habe. Wie ist das Ihnen ergangen?
Ich würde nicht vom Überblick sprechen. Also weil das was Kreisförmiges hat, muss man das auch nicht immer in dem Moment festhalten. Und ich würde das sehr unterstützen mit dieser Perspektive der Enkelgeneration. Und das ist ein interessanter Aspekt, dass die Auseinandersetzung im Nationalsozialismus oder mit neuen rechten Bewegungen tatsächlich da auftaucht wie ein Landschaftselement. Also das würde ich, wenn man es politisch kritisieren will, dann wäre das eine Stelle, wo man sagen könnte, das ist fast politische Folklore. Ja. Und fast der folkloristische Aspekt des Heimatromans, dass eine Haider-Figur auftaucht, natürlich in einem Kärntenroman muss es eine Figur geben, der spricht ja praktisch Haider-Reden im Original. Ja. Und gleichzeitig ist es auf jeden Fall nicht das, wofür die Erzählerin antritt. Die interessiert es nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie Sie das gesehen haben, ob das also Sie glaube, nicht die
Autorin,
stört.
Die Autorin interessiert das sehr wohl, diese Erzählerfigur interessiert es halt nicht. Ich meine, die soll eben 11 sein. Aber gerade dieser eigentlich aufhaltsam aufsteigende Politiker, der ist da ja keine Deko in dem Buch, ja, sondern der greift ja in das Leben dieser Familie extrem ein, weil er nämlich den Vater total korrumpiert und die Mutter damit auch. Also das sind halt sehr unsaubere Geschäfte, die machen. Das wird nur so angedeutet, dass da irgendwas ganz Schreckliches mit diesen Lastwagen dann passiert. Und das heißt, dieses familiäre Binnenverhältnis, das eigentlich so durchschnittlich okay ist. Also die Mutter spinnt halt, die hat einen Kaufrausch, aber der Vater ist soweit erstmal ein ganz okayer Typ. Aber das wird dadurch eigentlich ausgehöhlt und zerstört. Und das sind so Aspekte, die übersieht man zunächst mal vielleicht, weil man so damit beschäftigt ist, sich da in diesem Kosmos zurechtzufinden. Aber so nach und nach kriegt einem das dann eben doch irgendwie so ins Bewusstsein. Und dann merkt man auch, ja, das mag sein, dass das wie ein Bestandteil der Landschaft ist. Und das ist ja gerade das Schlimme. So würde ich das sehen.
Ja, der rechte Politiker ist ja auch der Feuerwehrmann, der den Franzi aus dem Brunnen gezogen hat. Und ganz am Ende kommt raus, dass dieses Messer offenbar ihm unglücklicherweise bei der Rettungsaktion in den Jungen eingedrungen ist mit einer SS-Symbolik. Aber ich finde trotzdem, dass diese Art, die Geschichten dann zu verknüpfen, für mich nicht was ist, was den Kern des Buches ausmacht, sondern eher so ein bisschen folkloristisches Dekor. Ich kann es nicht anders sagen.
Ja, da müssen wir dann in einem Dissens bleiben. Aber das macht ja auch, glaube ich, gar nicht, dass man diese Bücher unterschiedlich liest. Ich habe eher so das Gegenteil im Kopf, dass diese politischen Geschichten den Roman sozusagen unauffällig vorantreiben oder auch zusammenhalten, während dann drumherum diese ganzen durchaus auch burlesken Dinge erzählt werden. Und ich weiß jetzt nicht, wer die Kollegin von der Süddeutschen Zeitung war, die den Überblick verloren hat, aber da kann man ja schon mal fragen, was macht sie dann, wenn sie mal Dostojewski lesen muss oder so. Also dann legt man sich halt einen Zettel daneben und schreibt das auf. Und also ja, also ich meine, das geht schon, man kann da schon den Überblick behalten, so schwer ist es nicht.
Also wie dekorfähig ist das Politische, jedenfalls in diesem Roman, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht. Julia Jos Roman ist im Surkamp Verlag erschienen und steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch, und zwar zum neuen Werk der US-amerikanischen Schriftstellerin Elizabeth Stroud, deren Bücher, so kann man sagen, internationale Bestseller sind. Am Meer heißt der Roman in deutscher Übersetzung von Sabine Roth. Das Buch aus dem Luchterhand Verlag steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Mai. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Ich-Erzählerin und Schriftstellerin Lucy Barton, die im März 2020 von ihrem Ex-Mann William gebeten wird, die Koffer zu packen, New York zu verlassen und vorübergehend in ein einsames Haus am Meer zu ziehen. Julia Schröder, was ist passiert?
Ja, Corona ist passiert und es ist eigentlich das erste Corona-Jahr, dass diese beiden Ex-Eheleute, die, glaube ich, miteinander auch ein paar schlimme Geschichten teilen, sich aber trotzdem gut verstehen und wie es sich in diesem Buch dann so nach und nach entwickelt, mehr als gut verstehen, dass die da in dieser Isolation in Maine, in einem kleinen Küstenort, auf einer Felsspitze gelegenen Haus verbringen. Sie sind beide um die 70 oder drüber, damit ihnen nur ja nichts passiert und bis dann endlich die Impfungen kommen. Und Elizabeth Stroud hat diesen Roman der Reihe um Lucy Barton 2022 im Original veröffentlicht. Das heißt, sie hat den absolut unter dem Eindruck der gerade vergangenen Aktualität geschrieben. Und dafür, muss ich sagen, hat sie da einen unglaublich ausgeruhten und souveränen Umgang mitgefunden. Man würde ja vielleicht Schuldzuweisungen erwarten oder so einen vibrierenden Zorn da drin. Und ich meine, in dieser Zeit ist ja wahnsinnig viel passiert in Amerika. Das kommt da auch alles irgendwie drin vor. Also
Donald Trump
natürlich und seine Abwahl und der Sturm aufs Kapitol und der Versuch der Verwaltung in New York, irgendwie klarzukommen damit, dass in dieser Stadt also wirklich aufs Grausamste dieses Virus tobt und die Leute haufenweise umkommen. Das kommt alles vor, aber eben in dieser, also von außen abgesehen, in dieser Mauerschau aus dieser Ferne, dieser Isolation in Maine. Aber natürlich kommen sie dann trotzdem auch mal damit in Berührung, dass die zwei haben zwei gemeinsame Töchter, die erwachsen sind und um die macht man sich auch Sorgen. In deren Privatleben passiert auch so dies und jenes. Und dann kann es natürlich auch nicht ausbleiben, dass nähere Menschen sich infizieren, schwer erkranken. Gleich auf den ersten Seiten gibt es den ersten Todesfall im engsten Freundeskreis. Eine Figur aus einem früheren Roman, die stirbt einfach, kann nicht mal eine Beerdigung geben, weil sowas alles nicht mehr möglich ist. Aber eben die Töchter, aber auch andere nahe Anverwandte von beiden, also Liz Barton und ihrem Ex-Mann William, werden da schwer in Mitleidenschaft gezogen.
Vielleicht sagen wir noch ganz kurz etwas zu den Familienverhältnissen. Elizabeth Stroud hat dieses Eheverhältnis und das Ende der Ehe zu William in den Vorgängerbüchern, sagen wir mal, ausbuchstabiert. Aber interessant scheint mir das Verhältnis zu Vicky und Pete zu sein, und zwar zu den Geschwistern von Liz Barton. Wie gestaltet sich das?
Naja, beide, William und Liz, haben Geschwister, mit denen sie aber nicht viel zu tun haben. Also William hat seine Schwester erst in einem der früheren Bücher gerade überhaupt entdeckt, dass er eine Schwester hat und ist mit ihr in Kontakt gekommen, den wollte sie aber nicht. Aber jetzt in diesem Roman wird also diese Begegnung nachgeholt. Und Liz kommt aus einfachen, ja, ärmlichen Verhältnissen und ihre beiden Geschwister sind da auch verblieben, irgendwo im mittleren Westen. Die repräsentieren im Grunde genau diese Leute, die das denjenigen, die nach New York oder irgendwo an die Küste entkommen sind, für ewig übel nehmen werden, dass sie da haben sitzen lassen. Das sind die Leute, die Trump gewählt haben, wie wir wissen. Und die haben jetzt hier in dem Buch in mehrfacher Hinsicht ihren Auftritt, aber eben besonders in Gestalt dieser von Schwester und Bruder, der Ich-Erzählerin Liz Barton.
Und das alles ist, darauf werden wir gleich auch noch eingehen, in einem ja vermeintlich leichten Plauderton erzählt. Und wie der klingt, das hören wir nun aus Elizabeth Strouds Roman Am Meer liest Isabel de May. Bitte sehr.
Eine Woche nach Thanksgiving wurde meine Schwester krank. Ihre jüngste Tochter Lila rief mich an und sie weinte. Sie ist im Krankenhaus und wir dürfen nicht mal zu ihr. Sie bekommt Sauerstoff. Ich hörte zu und ich redete ruhig und sachlich mit ihr, aber ich konnte sie nicht trösten. Ich fragte sie, ob ihre Mutter telefonieren könne und Lila sagte, nein. Aber am nächsten Tag kam eine Nachricht von meiner Schwester, in der stand, Lucy, mir geht's miserabel. Ich glaube, ich komme hier nicht wieder raus. Ich schrieb sofort zurück, ich hab dich lieb. Und am Abend antwortete sie, ich weiß schon, dass du das glaubst. Am Tag darauf kam noch eine Nachricht von ihr. Lucy, du dachtest immer, du bist was Besseres als ich. Du warst sehr selbstsüchtig in deinem Leben. Tut mir leid, aber so sehe ich das. Ich sollte für dich beten, aber ich bin zu kaputt. Es war ein Gefühl, als hätte sie mir eine Kugel in die Brust geschossen. Exakt so fühlte es sich an. Mein Bruder klang müde am Telefon, ausweichend. Als ich sagte, sie meinte, ich wäre so selbstsüchtig, schwieg er. Also fragte ich, findest du das denn auch? Und er sagte, ach Lucy, nein. Vicky starb nicht an dem Virus, aber mein Bruder starb. Er rief mich von daheim an und sagte, er habe Schüttelfrost, seine Zähne klapperten hörbar und Schwierigkeiten beim Atmen und ich flehte ihn an, ins Krankenhaus zu fahren, aber er sagte, das wird schon wieder. Nein, bitte, mir zuliebe, sagte ich. Und nach einer kurzen Pause sagte er, na gut, vielleicht morgen. Bevor wir auflegten, sagte er noch, übrigens, Lucy. Und ich sagte, was denn, Petey? Er sagte, ich will nicht, dass du denkst, du wärst selbstsüchtig. Du weißt doch, wie Vicky redet. Oh, Petey, danke, sagte ich. Und er sagte leise, ich hab dich lieb, Lucy. Bis dann. Mein Bruder hatte noch nie gesagt, dass er mich lieb hatte. Niemand in unserer Familie hatte je so etwas gesagt. Als er am nächsten Tag nicht abhob, wollte ich erst Vickys Mann anrufen, damit er nach ihm sah. Aber dann dachte ich, nein, besser die Polizei. Also rief ich dort an und der Beamte versprach mir, mit großem Ernst hinzufahren und nach ihm zu schauen. Und ich hörte gar nicht mehr auf, mich bei ihm zu bedanken. Und nach einer halben Stunde rief die Polizei mich zurück, um mir mitzuteilen, dass mein Bruder, Pete Barton, tot aufgefunden worden war. Er war in seinem Bett gestorben, demselben Bett, in dem viele Jahre vor ihm mein Vater gestorben war.
Isabel de May las aus Elizabeth Strouds Roman Am Meer, erschienen in deutscher Übersetzung von Sabine Roth im Luchterhand Verlag. Das Buch, das im englischen Original den noch viel schöneren Titel, wie ich finde, Lucy by the Sea trägt, steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste immer. Vielen Dank. Maike Fessmann, mal abgesehen von den Dramen, wir haben gerade eben ja auch davon gehört, die sich während der Corona-Pandemie innerhalb der Familie von Lucy Barton abspielen, erzählt Strouds auch von den Vereinigten Staaten unter Donald Trump. Was erfahren wir konkret darüber und wie sind diese Erzählebenen miteinander verbunden? Also die Familiengeschichte auf der einen Seite und auf der anderen Seite die politische Sphäre.
Also die politische Sphäre kommt immer so am Rande rein, so wie es Julia Schröder auch beschrieben hat, übers Fernsehen, dass man den Sturm aufs Kapitol sieht, die Leichenwagen in der ersten Phase der Pandemie. Ich finde aber, dass die politische, gesellschaftliche Wirklichkeit Amerikas nicht der Kern des Romans sind. Was ich interessant dran finde, ist ein Pandemieroman, aber er legt nicht Wert auf politische Verantwortung, auf Schuldzuschreibung, sondern er macht was draus aus dieser Pandemiesituation. Ich hatte mich während der Pandemie immer wieder gefragt, wie wird wohl die Literatur die Pandemie verarbeiten?
Und es kam ja dann auch ganz schnell.
Und es kam schnell und ich höre immer wieder, dass Pandemieroman ein abwertender Ausdruck ist, was ich überhaupt nicht finde. Es würde die Leute abschrecken oder sowas. Und interessant an dieser Gattung ist eigentlich, dass die Pandemie ein hervorragendes Beispiel war, über Einsamkeit zu schreiben, über isolierte Menschen, über Isolation als solches. Und das taucht hier als ganz starkes Motiv auf, dass zum Beispiel der Bruder, der dann stirbt, sagt, ich bin Spezialist im Alleinsein, ich konnte das schon immer, ich kann das. Dass er dann dummerweise einer Infektion stirbt, ist sozusagen eine Tragödie, die damit nichts zu tun hat. Und auch Lucy Barton sagt es über sich selbst, dass sie eigentlich mit ihrer Familie, mit ihrer Kindheit ein Leben im Lockdown verbracht hat. Und die Tatsache, dass die Pandemie ein Vokabular zur Verfügung gestellt hat, wie man über Einsamkeit spricht, wie man über solche Verhältnisse spricht und alle, die das miterlebt haben, und das sind wir ja alle, die wir jetzt hier sitzen, eine tatsächlich aktive Vorstellung davon haben, was das bedeutet. Obwohl ja im jetzigen Moment, wenn man es retrospektiv betrachtet, man sich oft fragt, war das wirklich so? Konnte man wirklich die alten Leute nicht im Krankenhaus besuchen? Und wir wissen, es war so, ja.
Und, also die Retrospektive hat gleich etwas Surreales.
Die Retrospektive hat was Surreales und man trifft jemanden und man macht so Scherze, so als wäre das alles gar nicht ernst gewesen. Aber wir wussten damals ja wirklich nicht, wie es weitergeht. Und dass sie die Impfung als etwas nimmt, praktisch als den Schlusspunkt des Romans, dass die zwei um die 70-Jährigen praktisch auf diese Impfung zuleben, ist ein ganz wichtiges Element. Aber auch die Tatsache, dass hier ein ehemaliges Ehepaar zusammenkommt. Alle diese Verhältnisse sind Patchwork-Verhältnisse des hohen Alters oder des höheren Alters. Und das hat die ganz eigene Komik, dass jetzt praktisch Lucy Barton er ist Parasitologe, kennt sich also in Naturwissenschaften aus, begreift, was diese Pandemie bedeutet und will seine Ex-Frau in Sicherheit bringen. Gleichzeitig ist er aber von seiner jüngeren Frau verlassen worden. Und es gibt praktisch unglaublich viele Verletzungen zwischen den beiden. Es gibt aber auch eine ganz, ganz genaue Kenntnis, eine Nähe. Und die Tatsache, wie sie beschreibt, wie die zwei sich verlieben, würde ich nicht sagen, sich wieder zusammentun aus einer Mischung von Vernunft, Kenntnis, Nostalgie. Sie ist eine sehr ängstliche Person, hat Panikattacken und er kann sie einfach beruhigen, ja. Und er ist in einer Alterskrise.
Wobei man sich ja natürlich schon fragen kann, bei diesem Thema zu bleiben, ob dieser Text, der als Pandemieroman daherkommt, sagen wir mal, subkutan nicht doch sowas ist wie ein Liebesroman unter ganz besonderen Vorzeichen. Also ohne, dass es so ein klassischer Liebesroman natürlich ist. Aber vielleicht fragen wir mal Christoph Schröder, weil das scheint mir doch ganz wichtig zu sein, wenn wir über diesen Roman sprechen, dass er so leicht daherkommt. Jedenfalls von der Art der Textur. Was ist das für ein Plauderton, unter dem dann aber ganz viel, sagen wir mal, vibriert?
Ja, ich bin jetzt ein wenig erstaunt darüber, dass sowohl Frau Schröder als auch Frau Fessmann den politischen Aspekt dieses Romans so nicht als vorrangig, sondern so als nebenbei herlaufend charakterisiert haben, weil ich sehe tatsächlich darin eigentlich den Motor dieses Buchs. Zu dem gehört ja auch die Pandemie. Zunächst einmal muss man sagen, also William ist Parasitologe, er ist Biologe, er sieht, was da passieren wird. Er nimmt seine Ex-Frau, bringt sie aufs Land. Das ist ja schon mal ein Privileg, das früher in Zeiten von Pandemien die Adeligen und so weiter hatten. Das kennen wir ja schon. Das hier ist was anderes. Und was passiert dort? Denen werden Schilder ans Auto gehängt. New Yorker haut ab. Sie sehen George Floyd, der im Fernsehen stirbt. Sie sehen den Sturm auf das Kapitol und so weiter. Das sind doch, und die Pandemie trägt dazu bei, in ihrem Selbstverständnis tief erschütterte Ostküstenintellektuelle, die ihr eigenes Land nicht mehr verstehen. Das sagen sie im Übrigen auch, das wird mehrfach gesagt in diesem Buch, die Orientierung verloren haben, die sagen, dieses Land geht gerade zu Bruch. Sie sind also vollkommen erschüttert und diese Erschütterung und diese Zerrissenheit, und da kommen wir dann wieder zur Familie, die spiegelt sich in diesen Familienverhältnissen, wie sie es jetzt auch gerade beschrieben haben. Aber das eine ohne das andere ist ja gar nicht denkbar. Und dieser Plauderton, der ist wirklich böse und gefährlich. Das ist ja das, Freund und Kollege, auch Jurymitglied der Bestenliste, schrieb mir per WhatsApp vor ein paar Tagen, wieso redet ihr denn über diesen Corona-Kitsch? Da sagte ich, ja, genau reingefallen, ja, weil es ist überhaupt kein Kitsch, aber natürlich verführt dieser lustige, es ist ja auch ganz viele O's und Ach's. Wir dürfen nicht vergessen, das Vorgängerbuch hieß O. William. Dauernd ging es um O's und Ach's, also dem passiert was Schlimmes oder jemand erzählt was Schlimmes und Lucy sagt immer mehr, O. William oder Ach, William und so weiter. Aber das hat dann immer eine Konsequenz. Also dabei bleibt es nicht. Das ist nicht das Ende, sondern das ist der Anfang. Und daraus wird etwas entwickelt. Und man lässt sich sehr schön einwickeln von diesem vermeintlichen Ton, über dem so über alles hinweg geredet wird, sei es über die Pandemie, sei es über Black Lives Matter oder sei es über das Verhältnis zur eigenen Schwester oder über den Einkauf, den man irgendwie machen muss. Also über alles so. Aber das ist schon sehr, sehr, sehr fein zu differenzieren und geschickt gemacht.
Aber zum Plauderton würde ich gerne noch was sagen. Ich finde schon, dass der einem auf die Nerven gehen kann.
Darf er?
Darf er, aber das war jetzt anders als bei Julia Jost, wo ich fand, der Ton ist originell und der Ton hat mich bei der Julia Jost besonders interessiert. War es bei diesem Buch immer wieder, dass ich dachte, meine Güte, ist das verplaudert. Ja, ja, und gut, natürlich also wissen wir sofort das Motiv, es ist am Meer und es ist ein Auf und Ab und es gibt den Grundton des Lebens und oben klatschen die Wellen ran. Das wird alles ganz schön erklärt, warum die so plaudert. Manchmal war es für mich auch, dass mir dadurch diese Ich-Erzählerin so wahnsinnig unsympathisch wurde, dass sie dann mal so sagte, sie erzählt was und dann sagt sie, aber darum geht es mir gar nicht. Mhm. Und dann kommt im nächsten Absatz, mir ging es darum, das. Und dann kommt eine Plattitüde.
Eine der Quintessenzen dieses Buches am Ende ist, das habe ich mir extra aufgeschrieben, die Erde ist schrecklich und sie ist schön. Das steht da so wortwörtlich drin. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das unterlaufen ist. Wenn das unterlaufen wäre, also dann müsste ich sagen, dann ziehe ich alles zurück, was ich gesagt habe, aber ich glaube, das ist schon ein Programm.
Das muss ja nichts mit dem Unterlaufen zu tun haben. Also ich kann ja einen Stil kritisieren, ja, wo ich sage, der Stil ist einfach verplaudert und das gefällt mir nicht. Da muss ich nicht unterstellen, dass die Autorin nicht weiß, was sie macht, sondern sie macht genau das. Ja. Hm. Und, also und es geht ja auch um Altern und es geht ja auch um Trauer und es geht auch darum, dass die Lucy Barton erzählt von ihrem Bruder, von dem Bruder, der dann stirbt, von seinem schlimmen Schicksal und sie erzählt gern traurige Dinge. Und da sagt der William irgendwann zu ihr, hör jetzt auf, von deinem Bruder zu erzählen. Ich kenne die Geschichte auswendig. Ich kann es jetzt nicht hören. Und sie sagt dann, ja, es gibt Leute, die mögen negative Dinge nicht. Ja. Und das ist auch so eine Charakterisierung dieser Sprecherposition, dass sie schon sehr drauf beharrt, ich bin diejenige, die negative Dinge ausspricht. Und vielleicht ist es auch eine Sache, dass einem dann diese etwas Kraftlosigkeit dieser Altersporträts dann manchmal auf die Nerven geht.
Ich habe mich auch gefragt, warum macht sie das jetzt? Also eben gerade sowas wie, aber darum ging es mir gar nicht. Was sie ja auch macht oder was die Erzählerin eben macht, also Lucy Barton, das ist mit so wahnsinnig gewichtigen Vorausdeutungen arbeiten. Zum Glück wissen wir nicht, was das Leben für uns bereithält. Oder doch, was als nächstes kam, war noch viel schlimmer. Und dann habe ich mir immer überlegt, lieber Gott, diese Frau soll ja Schriftstellerin sein. Warum macht die das? Und ich bin mir da nicht so entschieden, ob das tatsächlich das Mittel der Autorin ist, diese alternde Schriftstellerin, die natürlich da auch eine Schreibblockade erstmal hat, weil also die kann monatelang überhaupt nicht arbeiten, weil das alles so ungewohnt ist, sie fühlt sich so fremd, sie ist so aus allen Zusammenhängen rausgerissen, ihr ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt. Also ist das, um genau das zu zeigen oder was ist der Grund? Weil ich meine, natürlich, da passieren viele schlimme Dinge, der Bruder stirbt. Eine der Töchter trennt sich, die andere verliert zum wiederholten Mal ein Kind. Das ist natürlich alles ganz schrecklich, aber erzählt wird das eher nüchtern, aber eben nach so einer doch relativ großen, schweren Ankündigung. Ich glaube, das hat tatsächlich ja vielleicht mit dem, was Christoph Schröder gesagt hat, mit diesem schön und schrecklich zu tun. Es ergibt sich eben eins aus dem anderen und ich glaube, das ist einfach so eine Art, genau den Corona oder sonstigen Beziehungskitsch oder Liebeskitsch oder sonst irgendwas, die Erwartungen, die wir haben, wie sowas in Gestalt eines Romans, der jetzt nicht beansprucht, Höhenkammliteratur zu sein, ja, das eben die ganze Zeit aushöhlt und immer wieder zeigt, man könnte das jetzt hier so künstlich dramatisieren und dann hätte man da einen Spannungsbogen und dann hätte man eine Katastrophe oder einen Glücksumschwung oder so. Aber nee, das kriegt er jetzt mal nicht. Ne? Ich mache das jetzt anders. Also wahrscheinlich ist das der Trick. Und auf jeden Fall hält sie einen damit ja bei der Stange. Und es geht ja offenkundig sehr vielen Lesern so. Diese Bücher sind sehr erfolgreich. Und das sind sie eben nicht, weil sie halt Plattitüden verbreiten, sondern weil die auf eine Weise erzählt sind, dass man eben immer so dranbleibt, so wie man am eigenen Leben dranbleibt. Ja? Also ich glaube, das ist das, was hinter diesem Stil stecken könnte.
Und weil es natürlich gute Figurenporträts sind. Also die Figuren sind einfach stark und eben diese alternden Verhältnisse sind fantastisch beschrieben. Es gibt noch eine Figur, die wir gar nicht genannt haben, diesen Bob, war auch in früheren Romanen schon unterwegs und der taucht auf und das ist eigentlich so eine Lichtgestalt. Während der Mann nicht zuhört beim Essen und sie hat immer das Gefühl, wenn sie mit dem spricht, so richtig interessiert ihn nicht, was sie sagt. Und das ärgert sie natürlich total. Und dieser Bob, wenn sie was sagt, der verschmilzt fast vor Mitgefühl. Und das ist eben auch ein toller Charakter, dass es so,
ja, man denkt
so eine Freundschaft gibt, die dann plötzlich sowas verkörpert wie den idealen Mann der
70er Jahre. Ja, und dann denkt man sich, warum eigentlich müsste jetzt zwischen den beiden was passieren.
Genau.
Aber der hat dann so eine nette Frau.
Ja.
So, wie es eben manchmal so geht im Leben. Ja.
Elisabeth Strouds Roman Am Meer, erschienen in deutscher Übersetzung von Sabine Roth im Luchterhand Literaturverlag, steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste immer. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 1 und zu einem weiteren Bestsellerautor, was für die SWR-Bestenliste, um es mal so einzufügen, eher ungewöhnlich ist. Da geht es ja dann doch eher um Qualität und nicht um Quantität. Und manchmal fällt es eben auch zusammen. Eine Arbeiterin lautet der Titel des neuen Buchs von Didier Eribon, das von Sonja Fink für den Surkamp Verlag aus dem Französischen übertragen worden ist. Erzählt wird laut Untertitel Leben, Alter und Sterben einer Frau, die, wie es am Ende des dritten Kapitels heißt, ihr Leben lang unglücklich war. Maike Fessmann, warum war die Mutter des Erzählers so unglücklich?
Ja, die Frau, von der er erzählt, ist die Mutter, von der wir auch schon gehört haben, in dem berühmten Buch von ihm, Die Rückkehr nach Reims. Und die Mutter wird ins Pflegeheim gebracht in diesem Roman. Das ist eigentlich das Thema insgesamt, ist Alter, Sterben, Einsamkeit, ganz ähnlich, wie wir es jetzt gerade auch hatten. Und was faszinierend ist an diesem Buch, ist, dass der Autor eben Soziologe und Philosoph ist und diese Jedermann-Geschichte, die wir kennen, dieses Leid, das wir kennen, zu etwas macht, das einerseits gesellschaftlich erklärbar ist. Also es ist eine Anklage gegen den Pflegenotstand. Es ist eine Beschreibung der Wohnverhältnisse in der Moderne. Es ist eine Beschreibung der aufgebrochenen Familienstrukturen. Und es ist eine Beschreibung über Klasse. Und da haben wir ja schon im Titel eine Arbeiterin. Und diese Frau, die dann ins Pflegeheim gebracht wird und bald stirbt, die hatte immerhin 4 Söhne und trotzdem war sie dann im Pflegeheim und hat eine ganz harte Biografie, ist im Waisenhaus aufgewachsen als abgeschobenes Kind, war Dienstmädchen, war Putzfrau, hat dann mit 20 Jahren geheiratet, war später Fabrikarbeiterin, hat 4 Söhne bekommen und war 55 Jahre lang mit ihrem Mann verheiratet. Über die Ehe sagt der Sohn, sie haben sich nicht geliebt, er war gewalttätig, er hat am Ende Alzheimer bekommen und die Mutter sei eigentlich erleichtert gewesen, als der Vater gestorben ist und hatte dann spät plötzlich so eine kleine Freiheitsepisode eigentlich, ja. Das Buch ist, finde ich, ausgesprochen gut erzählt. Also es ist jemand, der wirklich seine Mittel in der Hand hat, sowohl die theoretischen Mittel als auch die erzählerischen. Es beginnt eigentlich wie eine Frankreich-Reise, ja. Also die Fahrt zum Pflegeheim, der Bruder bringt die Mutter mit dem Auto ins Pflegeheim und er, der Erzähler, Didier Eribon selbst, hat keinen Führerschein, sagt er, wie die alle Schwulen in Paris keinen Führerschein hat. Und deshalb muss er den Bus nehmen, der Zug fährt gerade nicht. Und dann beschreibt er aber erst die malerischen Dörfer und er beschreibt die Champagne. Und dann beschreibt er, dass er eigentlich an diesem Ort, an den die Mutter kam, dachte, das wird einer der Bezugspunkte seines Lebens. Also man merkt jemand, der so im Imaginieren ist, der so in der Kultur ist. Und schon im nächsten Satz sagt er, das ist nun alles nicht passiert, weil er nur 2-mal dort war. Und die Differenz zwischen dem, wie er so anfängt, also Zeit und Raum und Bewegungsfreiheit, in Kontrast mit dem, was er dann über die Mutter schreibt, dass nämlich Pflegeheim heißt, abgeschnitten von den Wurzeln sein, keine Bewegungsfreiheit mehr haben, keine Entscheidungsfreiheit mehr. Das ist eben literarisch gut erzählt und dann eben wirklich auch noch philosophisch ausbuchstabiert.
Wobei die Protagonistin, die Mutter, von ihren Wurzeln schon, würde ich sagen, vor dem Pflegeheim abgeschnitten ist. Aber da werden wir gleich drüber reden, wie sie sich fremd fühlt in einem Frankreich. Denn das ist auch ein Roman über Frankreich oder ein Text über Frankreich. Was es literarisch überhaupt für eine Textsorte ist, darüber haben wir wahrscheinlich gleich auch zu diskutieren. Um ein Gefühl zu bekommen für diese Prosa, hören wir jetzt nun einen Ausschnitt aus einer Arbeiterin von Didier Eribon. Es liest Johannes Wördemann. Bitte sehr.
Neben dem Speisesaal waren die Freizeitaktivitäten angeschlagen. Es gab Kurse und Veranstaltungen aller Art. Meine Mutter konnte aus dem Angebot wählen. Einmal gingen wir gemeinsam zu der Wandtafel und beim Anblick der bunten Aushänge mit den Wochentagen und Uhrzeiten wich ich unwillkürlich zurück. Mir war, als wären das alles nur Scheinaktivitäten, die im pascalschen Sinn für Zerstreuung sorgen sollten oder, um es unverblümt zu sagen, dafür, dass sich die Alten beim Warten auf den Tod nicht allzu sehr langweilten. Das Heim kam mir plötzlich wie ein Kindergarten für Alte vor, die wieder zu Kindern geworden waren, nur dass sie keine Zukunft mehr hatten. Ich ermutigte meine Mutter, an möglichst vielen Kursen und Gemeinschaftsaktivitäten teilzunehmen, empfand die Situation aber gleichzeitig als zutiefst deprimierend. Nein, es würde nie wieder wie vorher sein. Meine Mutter meldete sich auch für einige Ausflüge an, die regelmäßig stattfanden. Busfahrten zu einer Sehenswürdigkeit oder zu einem malerischen Dorf in der Umgebung. Sie schien wirklich das Bedürfnis zu haben, sich in dem Heim einzugewöhnen. Ich war beruhigt. Allerdings beschwerte sie sich vom ersten Abend an über die anderen Bewohner, mit denen sie im Speisesaal am Ende des Flurs die Mahlzeiten einnehmen musste. Eine Frau, die entweder noch älter als meine Mutter gewesen sein muss oder dement und verwirrt, starrte beim Abendessen die ganze Zeit zu ihr herüber. Wahrscheinlich, weil sie das neue Gesicht nicht kannte. Und meine Mutter herrschte sie an. Was glotzen Sie so? Wollen Sie ein Foto von mir? Am nächsten Tag erzählte sie mir davon. Und ich war konsterniert. Sei doch nicht gleich so aggressiv. Vielleicht hätte sich die alte Dame gern mit dir unterhalten. Versuch lieber, mit den anderen zu reden, sie kennenzulernen. Vielleicht sind ja welche dabei, mit denen du dich verstehst. Als meine Mutter empört rief, nein, ich will nicht mit diesen alten Leuten reden, da klang ihre Stimme mit einmal wieder so kräftig wie früher. Im Grunde schrie sie mir ihre Weigerung entgegen. Sie wollte nicht akzeptieren, dass wir sie allein gelassen hatten. An einem Ort, wo sie mit fremden Menschen eingesperrt war, mit denen sie von nun an zusammenwohnen musste. Getrennt von der Welt, die ihre gewesen war, als sie noch zu Hause gelebt hatte und der sie nachtrauerte, obwohl diese in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten stark geschrumpft war, weil meine Mutter kaum noch Kontakt zu anderen gehabt hatte. Das Heim war nicht ihr Zuhause, trotz aller Bemühungen ihrer Söhne, einschließlich meiner, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Sie musste lernen, mit Menschen umzugehen, deren Gesellschaft sie sich nicht ausgesucht hatte. Musste sich mit Menschen vertraut machen, zu denen sie keinen Kontakt wollte, nicht einmal bei den Mahlzeiten.
Johannes Wördemann las aus Eine Arbeiterin von Didier Eribon, erschienene deutsche Übersetzung von Sonja Fink im Surkamp Verlag. Platz 1 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Julia Schröder, das Buch liest sich ja streckenweise wie eine Art Auflistung skandalöser Zustände im Nachbarland Frankreich. Vieles kommt einem bekannt vor, wenn man zum Beispiel selbst Eltern hat wie ich in diesem Alter, kennt man diese Szenen aus Alten- und Pflegeheimen. Alles wird aufgegriffen, alles wird rund gemacht, den öffentlichen Personennahverkehr haben wir schon angesprochen, der natürlich auch nicht funktioniert. Macht es sich Eribon nicht auch etwas zu einfach mit dieser Anklage?
Tja, also ich muss sagen, ich habe das Buch mit sehr zwiespältigen Empfindungen gelesen und schaue auch jetzt auf die Lektüre weiterhin sehr zwiespältig, weil es mir an vielen Stellen so ging, wie Ihre Frage halt nahelegt. Also eigentlich erzählt er ja sehr viel von sich. Er thematisiert die ganze Zeit seine Rolle als Klassenwechsler. Und eigentlich heißt das Buch ja Eine Arbeiterin und die Mutter sollte im Mittelpunkt stehen. Aber er versucht immer wieder die Annäherung an diese Mutterfigur, aber dann war das natürlich eine Familie, wo das nicht so ausgeprägt war mit der Nähe, mit der Kommunikation, mit dem Teilen von Gefühlen. Und so fällt er immer wieder auf sich selbst zurück. Das kann ja auch gar nicht anders sein, denn das ist ja kein Roman, in dem jetzt irgendwie so eine Frauenfigur porträtiert wird, sondern es ist eben ein, ja, ein Text, dessen Genre eher so biografischer Essay ist, aber natürlich angereichert mit unwahrscheinlich viel Philosophie, Soziologie. Ich meine, das Buch hat jede Menge, und Lesefrüchten, das Buch hat viele Fußnoten. Mir war das dann zu viel. Vor allem gegen Ende, wenn er sich aufschwingt, eigentlich dazu zu benennen, was im Grunde in der ganzen prägenden französischen Philosophie des 20. Jahrhunderts fehlt. Also er setzt sich da sehr mit Simone de Beauvoir auseinander. Man muss dazu sagen, Didier Eribon ist ja in dieser Szene groß geworden und absolut zu Hause. Also das heißt, er setzt sich mit seinen Peers auseinander. So, und seine große Einsicht ist jetzt, eigentlich fehlt bei dieser ganzen Existenzialphilosophie was, nämlich die Auseinandersetzung mit dem Alter, mit den Alten, die keine Stimme haben. Und er hat aber selber dazu nichts anzubieten. Also natürlich ist dieses Buch der Versuch, das alles zum Ausdruck zu bringen, sich da engagiert zu äußern, auch ein Jacques zu machen. Aber es ist eben nichts davon so richtig. Und ihm fällt ja auch keine Lösung ein. Die müsste ja vielleicht praktisch aussehen, ja? Und das ist seine Sache natürlich nicht. Er ist eben ein Intellektueller. Und ich finde das stellenweise, war mir das sehr sympathisch, sehr nah auch, um Harald Schmidt zu zitieren aus einer ganz alten seiner Sendungen. Ja, auch ich habe Eltern. Also ich meine, das ist etwas, das kennt jeder Mensch, der ein bestimmtes Alter erreicht und das Glück hat, seine Eltern noch zu haben. Das Lebensende ist einfach im Grunde ein nicht auszuhaltender Skandal. Das heißt, all das, was einen da bewegt, vieles davon findet man in dem Buch wieder. Aber dann hatte ich das Gefühl, an vielen Stellen, damit das irgendwie auf so ein 340-Seiten-Format kommt, muss er dann da Christa Wolf zitieren und Beckett und ganz viel so Sachen. Und ich finde, das schwächt das eigentlich.
Sie sagen eigentlich, das Buch ist ein Etikettenschwindel, denn es müsste nicht heißen eine Arbeiterin, sondern ein klassenkämpferischer Soziologe.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich meine, der Essay kann sich ja formal viel erlauben, ja. Aber was man, glaube ich, nicht machen kann, ist irgendwie einen Riesenfass aufmachen und dann gar nicht sagen, was man da selber reintun würde. Und meines Erachtens tut er das im letzten Drittel des Buchs.
Ich verstehe den Ärger über den Autor und dessen vielleicht Eitelkeit oder so. Aber die Beschreibung, dass nichts dabei rauskommt, finde ich wirklich nicht richtig. Also erstens benutzt ja Simone de Beauvoir ihr großes Buch Das Alter. Also er kritisiert, er hat Einwände gegen dieses Buch, aber er hat zwei große Referenzen. Das eine Simone de Beauvoir, Das Alter, und das andere Norbert Elias über die Einsamkeit der Sterbenden. Und was ich faszinierend finde bei diesem Buch, dass er natürlich ein schlechtes Gewissen hat mit dem, was passiert ist.
Na, also er holt die Mutter auch nicht zu sich.
Das kann man anklagen, ja. Alle diese vier Söhne haben die Mutter nicht zu sich, obwohl es einer hat es angeboten, er wollte sie nach Belgien holen und da sagte die Mutter, ich will aber nicht dahin, ja. Und sie wollte woanders hin und wie das eben manchmal so läuft. Aber wenn man die Moral mal außen vor lässt, zu sagen, man darf so ein Buch nicht schreiben, wenn der Sohn ist, der die Mutter nicht gepflegt hat, dann finde ich, dass es schon eine aufschlussreiche Beschreibung dieser Lage ist, die wir haben durch die relativ langen Generationen mittlerweile. Sehr alte Eltern und selber mit den alten Eltern ist man auch schon im Alter, wo man sich mit dem Alter beschäftigen muss. Und das passiert ihm ja. Also er kriegt dieses schlechte Gewissen und er sagt, ich habe die Mutter mit Klischees abgespeist. Die Mutter sagte, wenn ich mal wieder hier raus bin, wenn ich mal wieder gesund bin. Also das war ganz klar. Sie wollte da nicht bleiben und der Sohn sagte, du bist doch in guten Händen und alles ist gut. Und er schämt sich total dafür, dass er das gemacht hat. Und dann versucht er nicht nur, finde ich, Pflegesysteme anzuklagen oder sowas, was er natürlich auch macht, ja, sondern indem er sich vorstellt, in welcher Situation er die Mutter zurückgelassen hat, liefert er tatsächlich eine Beschreibung, was diese Einsamkeit im Alter bedeutet. Und das habe ich jetzt noch nirgendwo so gelesen. Die Hilflosigkeit dieser Bewegungslosigkeit. Und er versucht dann, das ist sozusagen die spezialtheoretische Idee von ihm. Er hat ja praktisch den Schambegriff gegen Sartre entwickelt. Also Sartre, der die Scham für eine ontologische Struktur hält. Und er hat gesagt, nein, Scham ist eine soziologische Struktur. Und er muss am Ende in diesem Buch eigentlich diese Position revidieren und sagt, Sartre hatte doch recht, dass Scham etwas Ontologisches sein kann, also ein Seinszustand sein kann, wenn die eigene Bewegungsfreiheit so eingeschränkt ist, dass ich überhaupt keinen Spielraum mehr habe, dass ich keine Zeitperspektive mehr habe, überhaupt keinen Zukunftsentwurf mehr möglich ist, keine räumliche Bewegung mehr habe, dann tritt eigentlich dieser Zustand ein, wo dieser Ausdruck einer sozusagen absoluten Scham über die eigene Existenz und der fehlende, anerkennende Blick von jemand anders eintritt. Und da arbeitet er sich aus dem Schuldgefühl rein und gleichzeitig geht es dann natürlich nicht nur um die Mutter, sondern es geht um das Altern überhaupt und auch um das eigene Altern, diese Vorstellung, was diese Situation wohl bedeutet.
Jetzt gehen wir mal sozusagen in der theoretischen Bewegung wieder zurück zum Text, weil wir ja im Grunde genommen auch noch klären müssen, mal abgesehen von diesen Gedanken, in welcher Form ist das erzählt. Interessant ist, dass dieses Buch sehr kontrovers aufgenommen worden ist. In der Zeit hat beispielsweise David Hugendick von einem theatralischen Imponierjargon gesprochen. Christoph Schröder, wie jargonhaft ist denn das Buch?
Ich muss mich jetzt mal kurz sortieren, weil ich so viel gehört habe. Also ich bin nicht zwiegespalten über dieses selbstgerechte und unglaublich lamoyante Buch, das auch in meinen Augen mit Literatur wirklich sehr wenige Berührungspunkte hat, muss ich jetzt mal sagen. Ich bin zusammengezuckt in dem Augenblick immer irgendwann, wenn der Autor schrieb, solche gestellten Sätze. Es ist geboten, die zitierten Aussagen in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Da bin ich zusammengezuckt, weil ich weiß, jetzt kommt die nächste Laberattacke auf mich zu. Es gibt eine ganz klare Kausalkette dafür zur Erklärung, warum dieses Buch so vollkommen gescheitert ist. Und das kann man vielleicht mal benennen. Frau Schröder hat es gesagt, Harry Bon stützt sich auf große Autorinnen und Autoren, auf Schriftsteller, wenn er etwas erzählen will. Und auf deren Gedanken, und das sind unzählige, und das muss er auch, weil kein einziger seiner Gedanken in diesem Buch auch nur annähernd so klug und gut formuliert sind wie diejenigen, die er zitiert. Und das liegt daran, dass er keine Sprache hat. Und er hat keine Sprache, weil er Soziologe ist. Und das merkt man daran, das merkt man daran, dass er den Drang hat, immer diese wirklich diagnostischen Banalitäten einzustreuen in diesem aufgeblasenen pseudo-akademischen Jargon, der auch schon sehr große Teile der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur mittlerweile unlesbar gemacht hat. Und wenn ich noch öfter diese Begriffe Klassismus, Rassismus, Ableismus, Privileg und Gott weiß noch was lesen muss, werde ich irgendwann wirklich...
Es ist ein Soziologe und Philosoph, der über seine Mutter schreibt. Das ist kein Roman.
Nein, er schreibt nicht über seine Mutter, er schreibt über sich.
Er schreibt über seine Mutter. Aber nur noch mal ganz kurz, es ist kein Roman, weil Sie die ganze Zeit betonen, das ist ein schlechter Roman.
Ich habe gesagt, das ist schlechte Literatur. Ich sage, es ist gar keine Literatur. Aber es steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste und ich frage mich schon, welcher Paradigmenwechsel in den letzten 10 Jahren stattgefunden haben muss, dass so ein Machwerk, ich sage es noch mal, von Kritikern plötzlich zu einem großen Werk hochgejubelt wird. Das verstehe ich leider nicht. Das ist mir vollkommen
unerklärlich. Es ist ein großes Werk und es bleibt ein großes Werk. Überhaupt aber nicht. Sicher.
Es ist vollkommen banal. Es gibt, also bitte, er schenkt der Mutter ein Parfum. Sie benutzt es nicht. Hatte sie es als subtilen Hinweis auf die Klassendistanz zwischen uns beiden verstanden?
Das ist eine Passage.
Es gibt hunderte solcher Passagen, weil das Buch hat über 300 Seiten. Und deswegen hat es hunderte... Es geht um Bücher, welche die Mutter liest, welche er liest. Diese auf den ersten Blick banalen Gespräche waren mit kulturellen und sozialen Bedeutungen aufgeladen. Die Bücher, ihre heutigen und meine früheren, bildeten einen direkten Kontrast. Ja, das ist doch mal eine Erkenntnis. Also dieses Buch hat keinen Erkenntniswert und noch weniger ästhetischen Wert.
Haben wir eine vermittelnde Position von Julia Schröder?
Ich bin ja irgendwie nicht in der Lage, da wirklich so zu reagieren, wie Christoph Schröder das jetzt auch wunderbar ausgedrückt hat. Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Es vermittelt einen zwiespältigen Eindruck. Weil genau das, was er aufgezählt hat, die Plattitüden, der Jargon, aber an manchen Stellen eben auch diese Haltung. Ich muss das jetzt wieder alles einordnen, ja. Das ist mir auch total auf die Nerven gegangen. Trotzdem finde ich, dass es darin auch Beschreibungen gibt des Lebens der Mutter, also dessen, was er so von ihrem früheren Leben weiß, aber vor allem auch ihres Schicksals in diesem Altersheim, das halt einfach himmelschreiend ist, die einen durchaus ansprechen. Und es sind eben nicht lauter solche Sätze.
Durch die ideologische Brille gesehen. Im Grunde genommen ist er immer der trotzkistische Gymnasiast geblieben, als den er sich selbst beschreibt. Und also ich meine, Entschuldigung, wirklich.
Also nochmal was zu den literarischen Qualitäten, wenn Sie das so in Grund und Boden gestampft haben. Die Tatsache, dass sich die Mutter im hohen Alter nochmal verliebt. Also sie hat sich in einen Fabrikarbeiter aus dem Nachbardorf verliebt, und zwar unsterblich, wie der Sohn sagt. Und es gab ihr nochmal nach dem Tod des Vaters eine neue Lebensenergie. Und ich finde, dass es hervorragend gebaut ist, dass er dieses Element zum Beispiel nicht chronologisch einbaut, sondern nach dem traurigen Tod der Mutter beginnt er, diese Geschichte zu erzählen. Und das, finde ich, ist auch eine posthume Würdigung von Zukunfts- und Liebesfantasien einer Frau, die er auf der anderen Seite als Arbeiterin beschreibt und auch als Opfer ihres Mannes beschreibt und auch als Opfer ihrer Zeit beschreibt, dass er nicht einfach das vorne sozusagen miterzählt, wie es in die Chronologie passt, sondern so einen Lichtblick dann reinbringt. Und das ist eine Form von Komposition und das ist ein literarisches Prinzip, dass es andere Stellen gibt, die soziologischer Jargon sind oder philosophischer. Ja, warum denn nicht
in einem Buch? Ja, er widerspricht sich ja dabei auch permanent.
Wenn jemand Soziologe ist, warum soll der nicht sein eigenes Handwerkszeug benutzen? Der muss sich ja nicht blöder stellen, als er ist.
Ja, Martin Walser hat Soziologen mal Bedeutungserzeugungswindmaschinen genannt. Das ist Bedeutungserzeugungswindmaschinen. Das ist, glaube ich, ein Wort, das auf dieses Buch...
Aber da müssen Sie die halbe Wissenschaft dran geben, weil sie mit Begriffen arbeitet. Die Philosophiegeschichte können Sie in die Tonne treten. Die
Soziologie können Sie in die Tonne treten. Wie man diese
Begriffe dann gibt es am Ende nur noch Literatur.
Aber er schreibt ja hier keine Wissenschaft. Es ist ja der Versuch, etwas anderes zu machen, so wie in Rückkehr nach Reims. Und ich glaube einfach, dass das hier nicht glückt. Ich meine, was Sie so als kompositorisches Vermögen verstanden haben... Das kann auch eher Zufall sein, das ist jetzt halt mal so dran gewesen, aber ich finde eben auch, es gibt immer wieder diese Stellen, wo man sich diese Frau vorstellen kann, so diese Szenen auch mit den anderen Arbeiterinnen und warum dann sowas nicht weitergehen kann und so. Und eigentlich macht er das dann wieder kaputt, weil er dann wieder irgendwas zeigen muss. Und ich das ist wirklich...
Nur noch bitte eine Ergänzung noch. Diese Geschichte mit der Liebe am Ende. Ich glaube, es steht sogar auf dem Klappentext hinten drauf oder irgendwo wird es als Blurb benutzt, dieser Satz von ihm: Meine Mutter war im Grunde ihr ganzes Leben lang unglücklich. Das stimmt ja überhaupt nicht. Und er erzählt nämlich lauter Episoden, in denen sie sich sozusagen kleine Glücksnischen gebaut hat. Also widerspricht er auch sich beim, das ist vollkommen inkonsistent. Und deswegen auch diese Geschichte mit der Liebe im hohen Alter, die natürlich unglücklich endete. Aber es ist einfach auch vollkommen inkonsistent. Es stimmt einfach nichts.
Am Ende haben wir so eine Art Pamphletstruktur, was den Text angeht. Da geht es darum, da wird nochmal sozusagen in den Marmorblock gehauen, was jetzt politisch wichtig ist. Und da heißt es, alte Menschen hätten keine Stimme. Und ich habe mich dann tatsächlich auch gefragt, ja, stimmt denn das überhaupt? Denn das Thema alte Menschen, Pflegenotstand und so weiter, ist ja ein politisches Thema in Frankreich, so wie auch bei uns. Es wird eher sozusagen von der jüngeren Generation her argumentiert, dass gesagt wird, die Alten, um es klischeehaft auszudrücken, dominieren den Diskurs, stellen sich immer in den Mittelpunkt, die Boomer und so weiter und so fort. Das heißt, stimmt das, was er da als politische Brille überhaupt sich aufgezogen hat?
Also da ist wichtig, dass er tatsächlich über das hohe Alter spricht und über das pflegebedürftige Alter und das nicht mehr aus der eigenen Perspektive gesprochen werden kann. Und ich finde auch, dass er das ganz gut analysiert an der Mutter, die ja ursprünglich mal eine linke Arbeiterin war und die Wir-Perspektive vertreten hat, wir Arbeiter, dann, wie er beschrieben hat, auch sehr rassistisch war, damals schon sehr rassistisch war, aber eben ein Wir hatte und dann wir die Familie, wir die Franzosen und dass diese Möglichkeit, wir zu sagen, im Französischen eben nous oder on, also diese beiden Varianten, sich mit jemand anderem zusammenzuschließen, dass die eben komplett ausfällt, dass er das beschreibt. Und wenn wir über Rente oder sowas reden, oder über die alten Leute, die sehr viel reisen und irgendwie die Umwelt verschmutzen, ihr Erbe aufbrauchen und so weiter, ist es natürlich was völlig anderes als die Situation, die er da beschreibt, eben das hohe Alter, das pflegebedürftige Alter und zu versuchen zu sagen, dass die praktisch keine Stimme haben. Aber wie gesagt, ich finde sozusagen den pamphletistischen Aspekt und den pflegeheimkritischen Aspekt nicht so wichtig wie den philosophischen Anteil. Und das ist sicher auch, wenn wir, Christoph Schröder verzieht das Gesicht, das ist natürlich auch eine Frage des Temperaments. Also wir sind dann einfach verschiedene Menschen und haben verschiedene Neigungen. Und Ich habe Spaß an Theorie und Philosophie und auch an Sprache. Und wenn man das nicht hat, muss man so ein Buch ja nicht lesen. Aber man muss es nicht in Grund und Boden treten, nur weil es eine eigene Literaturauffassung nicht.
Wir halten das als Dissens fest.
Das können wir gerne, aber es geht hier nicht um eigene Literaturauffassung, sondern es geht hier schon um was Grundsätzliches. Das möchte ich schon mal sagen, nämlich um darum.
Vorhin war von Ideologie die Rede, erinnere ich das richtig?
Ja. Und dieses Buch ist komplett ideologiegetrieben.
Ja, aber was Sie machen, ist auch Ideologie. Also zu sagen, es geht nicht um eine eigene Auffassung, es geht um was Grundsätzliches. Was soll das andere sein, als die eigene Meinung zu dem erklären, was sozusagen.
Ja gut, das ist Literaturkritik, das machen wir ja die ganze Zeit hier. Also da müssen wir uns so nichts vormachen, dass wir immer versuchen, die eigene Meinung so weit allgemeingültig darzustellen, dass uns jeder das abnimmt, was wir sagen.
Ich habe gerade eine andere Lesart angeboten. Es gibt auch verschiedene Temperamente in der Literaturkritik und in der Literaturrezeption und verschiedene Gattungen und Genres und dass man das dann nicht zu weit verallgemeinern soll.
Es gibt vielleicht auch verschiedene biografische Erfahrungen, die man mit in so eine Lektüre nimmt. Das mag durchaus auch eine Rolle spielen. Ja.
Auch das.
Das nehmen wir als Schlusswort. Eine Arbeiterin. Leben, Alter und Sterben von Didier Eribon, erschienen in deutscher Übersetzung von Sonja Fink im Surkamp Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Mai. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf der Homepage von SWR Kultur. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die besten Listenflyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Sie liegen auch hier im Saal. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute Abend in der Stuttgarter Stadtbibliothek zu Gast Maike Fessmann, Julia Schröder und Christoph Schröder. Aus den besprochenen Büchern haben Isabelle Demey und Johannes Wördemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.